Ist die schwarz-rote Koalition ein Bündnis von Halbstarken, die alle nur den eigenen Vorteil im Blick haben, die sich abwechselnd als reformfaul oder unsozial beschimpfen, folglich von der Bevölkerung mit einer verheerenden Problemlösungskompetenz bewertet werden? Man muss nicht Untergangsprophet spielen, aber diese Bundesregierung macht den Eindruck, auf wackeligen Beinen zu stehen. Schwaches Wachstum, steigende Preise, wie raus aus der Krise, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Ursula Weidenfeld ist bei uns, Wirtschaftsjournalistin und Publizistin. Professor Marcel Fratscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztipp. Und Professor Hartmut Berghoff, Professor, Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Göttingen. Herr Fratscher, die Prognosen sind düster. Die Frühjahrsprognose hat da nicht so viel Hoffnung gemacht, die heute da veröffentlicht worden ist von der Bundeswirtschaftsministerin. Aktuell streiten wir aber über Belastungsmaßnahmen. Hat sich die Regierung in ihrer wirtschaftlichen Strategie verzettelt?
Naja, die Erwartung war ja, dass dieses Jahr ein wirtschaftlicher Aufschwung kommt, zwar bescheiden, 1 bis 1,5 Prozent Wachstum. Das wird sich jetzt wahrscheinlich nur halbieren. Das ist das optimistische Szenario. Das, was auffällt, ist, dass die Bundesregierung eigentlich überhaupt nicht vorbereitet war auf einen solchen Schock. Und jetzt auch in ihren Maßnahmen letztlich zeigt, dass sie nach dem Prinzip Hoffnung handelt. Also erst einmal abwarten, die Verantwortung vor allem auch an die Unternehmen weitergeben. Die sollen mal die Prämie auszahlen. Aber da fehlt es an einer Strategie, wie man mit dieser Krise umgeht, vor allem, wenn sie eskalieren sollte.
Diese Entlastungsmaßnahmen, die ja jetzt im Moment auch ein wichtiger Punkt in der Diskussion sind. Herr Berghoff, über Reformdebatten, über Reformbedarf debattieren wir ja gefühlt seit Jahrzehnten. Woran liegt das eigentlich, dass so tiefgreifende Änderungen nie durchdringen konnten bei uns?
Also es gibt, glaube ich, zwei Ebenen. Einmal die Ebene der Politik, die sozusagen Angst hat davor, dass sie dann sozusagen abgewählt wird, dass sie den Rückhalt verliert. Und dann natürlich auch die Bevölkerung, die kaum bereit ist, sozusagen diesen Wandel zu akzeptieren, sondern ja, die Priorität der Bestandssicherung verfolgt. Also soll mir nichts weggenommen werden. Ich muss die Position verhalten und am besten ändert sich erstmal nichts. Und das ist ja sozusagen vor dem Hintergrund zu verstehen, dass das Wohlstandsniveau ja noch relativ hoch ist. Dass es nicht eine Krise gibt, wo sozusagen eine allgemeine Verarmung ist, wo jeder sieht, es muss was passieren, sondern es ist so diese Vorstellung, ja, eigentlich könnte man es ja auch so lassen, ne?
Frau Weidenfeld, einfach mal machen ist ein gern benutzter Slogan, vor allen Dingen von Unionspolitikern. Wer oder was hindert Sie denn daran? Nur der Koalitionspartner?
Nee, man hat den Eindruck, und das ist eigentlich von Tag 3 nach der letzten Bundestagswahl erkennbar, dass es kein Gespür dafür gibt, dass wenn man reformieren will, dass man es dann auch sofort tun muss. Und dass man eben nicht Kommissionen einsetzen darf für Dinge, die schon längst durch andere Kommissionen bearbeitet und auch erklärt sind, dass man nicht in eine lange Sommerpause gehen darf, dass man nicht Angst haben darf vor Landtagswahlen, die man noch abwarten will, sondern dass man, wenn man überzeugt ist davon, dass man politisch jetzt handeln muss, dass man es dann auch tun muss. Das Bewusstsein hat ganz offensichtlich weder die CDU gehabt, die es hätte haben müssen, weil sie aus der Opposition kam, noch die SPD, die es ebenfalls hätte haben müssen, weil sie ja mit der Ampelregierung genau deshalb vor die Pumpe geflitzt ist. Also beide Parteien haben sich Zeit gelassen in einer Situation, wo sie genau wussten, dass sie sich keine Zeit lassen dürfen und wo sie genau wussten, dass das Reformfenster immer nur die ersten 2 Jahre einer Bundesregierung sind. Danach ist es zu. Und da sind wir jetzt bedenklich nah dran.
Herr Tenhagen, bis es soweit ist mit den Reformen, was können die Bürger tun? Gürtel enger schnallen?
Also die Bürger können zunächst mal
tatsächlich die Vorbereitungen selber treffen, die die Politik nicht trifft. Und die machen das auch. Ich habe gestern im ARD-Morgenmagazin gesessen und über Balkonsolaranlagen gesprochen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was da im Mailfach los war. Die Leute wollen das tun, die wundern sich, dass ihr Vermieter nicht mitspielt, dass ihre Wohneigentümergemeinschaft nicht mitspielt. Die wollen was tun. Das Gleiche haben sie, wenn sie die ganzen Solaranlagen angucken, wenn sie E-Autos anschauen. BYD hat diesen Monat, nee, letzten Monat,
chinesischer Hersteller.
Der chinesische Autohersteller, erstmals mehr Autos als Porsche hierzulande verkauft. Das heißt, die Leute entscheiden schon, dass was getan werden muss. Sie würden sich nur von der Regierung wünschen, dass die mal strukturiert in eine Richtung läuft, damit man sich damit auch auseinandersetzen kann. Weil da geht es immer nur einmal links herum und einmal rechts herum und dann wieder links herum. Und am liebsten möchte die Regierung niemandem wehtun. Dabei wissen die Leute ja auch, dass da was passieren muss. Und bei der Gesundheitsreform, letzter Satz. Ich finde ja diese Gesundheitsreform, ich bin sonst kein Anhänger von Unionsgesundheitspolitik gewesen, aber ich finde den Rahmen erstmal vernünftig. Und da rennen jetzt alle Lobbyisten gegen an und die Leute gucken eigentlich, kann die Regierung damit umgehen, dass die Lobbyisten jetzt alle Sturm laufen? Und daran wird sich auch wieder zeigen, ob man denen glaubt.
Gilt übrigens in allen anderen Politikbereichen auch. Ich glaube, man muss ganz dringend unterscheiden zwischen der akuten Krise, für die niemand was kann, die aber trotzdem eben politisch bearbeitet werden muss. Und da werden ja ganz offensichtlich jetzt die Fehler gemacht, die letzte Regierung auch schon gemacht hat. Und den strukturellen Problemen, die Regierung hätte anfassen können vom Tag 1 an. Und ich glaube, das sind zwei Ebenen, auf denen wir uns bewegen, die natürlich in der Wahrnehmung immer durcheinander gehen und auch durcheinander gehen müssen, die aber trotzdem, glaube ich, in der politischen Diskussion auch getrennt so ein bisschen bearbeitet werden müssen.
Das heißt, die Bevölkerung ist eigentlich schon viel weiter als die Politik, was die Notwendigkeiten angeht. Wenn jetzt aus Eigeninitiative auch noch ein Tempolimit freiwillig betrieben wird, dann ist ja im Prinzip alles...
Entlastungsmaßnahmen werden dadurch erst recht gefördert. Da gibt es auch mehr Leute, die jedenfalls in die Kamera sagen, sie würden Tempolimit akzeptieren, als man das vor 3 Monaten sich hätte vorstellen können.
Und es gibt übrigens auch viel mehr Leute, die in der Bahn sitzen. Also ich bin in den letzten Wochen viel Bahn gefahren.
Bei Corona aber auch schon, da waren die Preise ja ähnlich hoch. Wie tief stecken wir in der Krise?
Erst einmal Vorsicht, wir reden immer noch um 0,5% Wachstum. Also wir reden jetzt nicht über Massenarbeitslosigkeit, Masseninsolvenzen. Die große Sorge sind nicht die nächsten 1 oder 2 Jahre. Die große Sorge ist strukturell die nächsten 5 bis 10 Jahre. Und auch diese Energiekrise ist letztlich wieder ein Schlag für die Industrie. Vor allem für die energieintensive Industrie, die ja schon durch die Energiekrise 2022 an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Und das ist jetzt ein weiterer Schock für die Exportunternehmen, weil eben der globale Handel zurückgeht, die globale Wirtschaftsleistung sinkt, die Energiekosten explodieren wieder. Und das ist die große Sorge, dass eben die Industrie mit diesem erneuten Schock nicht mehr umgehen kann. Dass immer mehr Unternehmen sagen, das war jetzt ein Strohhalm zu viel, das war eine Krise zu viel. Und das ist meine Sorge, dass eben viele Unternehmen nicht unbedingt über das nächste Jahr, aber über die nächsten 3 oder 4 Jahre massiv werden Beschäftigung abbauen müssen. Das haben wir schon gesehen im Beginn, dass Industrieunternehmen Menschen entlassen. Und das ist meine große Sorge, dass diese Transformation, die wir brauchen in Deutschland, diese Veränderung noch schwerer macht. Übrigens nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial, weil wir haben über die Menschen gesprochen und die Menschen sagen sich, also wir tun, was wir tun können, aber wir haben das Vertrauen nicht. Also da geht es um soziale Akzeptanz. Und Sie können große Reformen als Bundesregierung, als Politik nur dann machen, wenn Sie das Vertrauen der Menschen haben. Und das geht eben zunehmend verloren. Und aus beiden Gründen, wirtschaftlich wie sozial, macht es die Transformation und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit immer schwieriger.
Auf dieser Reformagenda stehen ja viele Dinge, die man jetzt anpacken muss, jetzt auch gerade unter dem Aspekt Energiepreise und Belastung der Wirtschaft. Welche der Reformen ist denn am wichtigsten? Martin Hagen und dann Herr Berghoff.
Also ich würde immer sagen, tatsächlich bei der Frage Erneuerbaren und Energien weiterzumachen und schneller zu werden. Ich habe gerade heute noch mal nachgeguckt. VW hat in China versprochen, dass sie bis 2030 ihre komplette Produktion mit Ökostrom machen und bis 2040 komplett klimaneutral sind in China. Und dann guckt man sich hier diese Diskussionen an. Und ich habe eben Porsche nicht umsonst erwähnt. Die wollen ja wieder die Diesel bauen. Ich finde, sie sollen das gerne tun. Ich möchte nur nicht einen einzigen Arbeitnehmer von Porsche und auch keinen Vorstand haben, der irgendwann bei dieser Bundesregierung vorstellig wird und sagt, er möchte eine Euro-Subvention haben. Das hat man vor 15 Jahren verschlafen. Das jetzt noch mal zu verschlafen und zu sagen, das ist kurzfristig besser und dann hinterher zu sagen, ich brauche das Geld, das funktioniert so nicht. Das ist bei der Altersvorsorge übrigens genauso. Da gibt es auch Leute, denen ich heute immer sage, ihr müsst das tun. Kommt mir nicht in 10 Jahren, ihr hättet das tun können.
Herr Berghoff, wenn man sich jetzt das Ganze ansieht und vielleicht unter der Prämisse auch, dass mittelfristig die Belastung durch hohe Energiepreise bleibt, was ist jetzt eigentlich notwendig von Seiten der Politik? Wir reden auch nachher noch über die Rolle der Unternehmen in dem Zusammenhang. Jetzt notwendig von Seiten der Politik, da dagegen zu steuern?
Ja, ich meine, es ist überhaupt keine gute Idee, jetzt sozusagen den Benzinpreis zu subventionieren, sozusagen mit der Gießkanne runterzubringen, damit die Leute dann sozusagen eher nicht sparen, sondern sozusagen ihr Verhalten nicht anpassen können. Also man muss sozusagen vernünftige Anreize setzen. Aber vielleicht zur Ergänzung von Herrn van Tenhagen, ich glaube, man braucht ein ganz breites Feld von Reformen und man muss vor allem bei den Reformen davon wegkommen, dass man so den Eindruck erweckt, jetzt wird eine Gruppe besonders belastet, sondern es muss sozusagen eine breite Reformagenda geben. Also wenn man sozusagen von den Rentnern etwas verlangt, dass also vielleicht die Renten nur noch mit der Inflation steigen, dann muss man das natürlich bei den Beamtenpensionen genauso machen. Ne? Und wenn man im Sozialbereich Einsparungen, Leistungskürzungen macht, dann muss man vielleicht auch für die Spitzenverdiener etwas machen. Also man muss zu so einer Situation kommen, wo niemand das Gefühl hat, er bringt so ein Sonderopfer. Weil das erleben wir ja jetzt bei der Gesundheitsreformdebatte, dass ja sofort wieder die Leute kommen, nein, hier die Pflegeversicherung, das geht nicht. Oder die Ärzte beschweren sich, weil alle das Gefühl haben, warum soll ich jetzt gerade sparen? Ne?
Frau Weidenfeld ist daran gleich angeschlossen. Das heißt, wir sind eine Lobbyrepublik. Und wer die stärkste Lobby hat, mit der meisten Macht, auch vielleicht materiellen Möglichkeiten und vielleicht noch mit der größten Klappe. Die haben Vorteile und es kommt nie zu dem von Herrn Berghoff skizzierten Szenario, dass alle das Gefühl haben, wir werden belastet, wir müssen sparen, aber dann auch bitte wirklich bei allen und nicht einige, die dann sagen, also bitte bei uns nicht.
Naja, es ist ja nicht so, dass die Erfahrung in Deutschland wäre, dass es nicht zu Reformen kommen kann. Also selbst in Phasen, in denen alle dachten, jetzt ist der Karren endgültig an der Wand, Anfang der 80er Jahre, nach den beiden großen Ölkrisen der 70er Jahre, da gab es dann eben einen Otto Grafen Lambsdorff, der nicht nur die Koalitionswende eingeleitet hat, sondern mit einem Reformpapier, das eben alle Bereiche adressiert hat, eben dafür gesorgt hat, dass es so zumindest eine Stimmungswende und dann auch eine Wachstumswende gab. Und Gerd Schröder 2003, 2005, die Agenda 2010, ohne den großen Konsens, ohne das Gefühl, dass man da jetzt wirklich total ausgewogen alle gleich behandelt hätte. Nee, es gab zwei große Reformen und Reformschritte. Sie haben total recht, das hat total polarisiert. Aber
Schröder ist abgewählt worden.
Ja, gut.
Er hat das Richtige gemacht aus meiner Sicht, aber er hat einen hohen Preis bezahlt.
Ja, absolut. Aber das ist so geht eben Politik. Man zahlt einen Preis dafür, wenn man das, was man tut, den Wählern nicht nahebringen kann, dann wird man abgewählt. Unabhängig davon ist es aber ja doch eine sinnvolle und gute Reform gewesen, von der wir lange profitiert haben. Und ich sehe ehrlich gesagt gar keinen Grund, warum wir das nicht wieder schaffen könnten. Warum?
Aber da ist die Frage gleich, wenn ich einhaken darf. Also 1982 und 2003, das waren die beiden Zeitpunkte, von denen Sie reden, hatte die jeweilige Regierungskoalition, also damals Schwarz-Gelb und später Rot-Grün, schlicht ergreifend eine Mehrheit im Parlament. Wenn man heute sagt, wieso tritt Frau Reiche nicht in die Fußstapfen von Otto Graf Lambsdorff und Gerhard Schröder, muss man sagen, die Union ist bei 28% und ist auf die SPD angewiesen. Das ist eine andere Situation.
Ja, aber sie haben beide zusammen eine Mehrheit. Und beide zusammen sind in einer Koalition und beide zusammen sind in der Verantwortung.
Aber diese Mehrheiten und damals waren sich einiger gewesen.
Ja, aber beide wissen doch auch, beide haben Angst davor, dass diese Regierung jetzt platzen könnte und dass es dann eine Wahl gibt, in der die beiden eben keine Mehrheit mehr haben werden.
Das ist das Einzige, was sie zusammenhält.
Ja, aber man sollte denken, dass genau das, weil es sie zusammenhält, es eben auch dazu führen kann, dass man Reformen macht und dass man vernünftige Politik macht.
Also diese ich bin voll und ganz recht, wenn ich einmal einkomme, dass Deutschland ist reformfähig. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, auch wieder so ein bisschen optimistisch in die Zukunft zu schauen. Die Frage ist, wie lange braucht es, bis dieses Bewusstsein kommt, wir müssen Reformen machen. Und nehmen Sie die 2002 Agenda 2010 Reform, das war ja 1997 schon bewusst. Damals Roman Herzog als Bundespräsident mit der Ruckrede gesagt, das muss ein Ruck durch Deutschland gehen, hat dann noch 5 Jahre gebraucht, bis die Reform kam. Und das ist meine Sorge heute. Wir sind in einer ähnlich schwierigen Situation. Und die Politik versucht, den Menschen noch immer zu suggerieren, wir müssen eigentlich nichts verändern. Und die Bundestagswahl hat das gezeigt. Alle Parteien ohne Ausnahme haben den Bürgerinnen und Bürgern das Blaue vom Himmel versprochen. Die Union 100 Milliarden Euro Steuersenkung pro Jahr, FDP, AfD 180 Milliarden Euro, auch die Grünen und auch die SPD ohne Ausnahme. Und jetzt eine Kehrtwende zu machen, sagen, da lagen wir eigentlich falsch. Wir müssen jetzt den Gürtel enger schneiden, wir müssen harte Reformen machen. Meine Befürchtung ist, wir haben den Schuss noch nicht gehört. Wir haben noch nicht verstanden, dass wir uns lieber früher als später bewegen. Und je länger wir warten, desto schmerzvoller wird es ja. Und deshalb ist es so eine Dringlichkeit, mit den Reformen loszulegen, weil das macht einen Unterschied, ob Sie das heute machen, in 1 Jahr oder in 3 Jahren. Und zur Unterstützung für die Bundesregierung, es wird ja nicht besser bei den Umfragen, wenn diese Bundesregierung jetzt noch mal 2 Jahre wartet.
Ich meine, das Grundproblem der Regierung ist doch, dass es eine Koalition ist. Also ich würde sagen, es war keine Liebesheirat, sondern eigentlich eher eine ganz miese Vernunftehe, die man da eingegangen ist, weil man eben eigentlich sehr wenig programmatische Gemeinsamkeiten hat. Man streitet sich ja jetzt um jeden Vorschlag, der gemacht wird, weil eben man wiederum Angst hat, dass das die eigene politische Klientel einen dann abstraft. Aber, und das ist eine Art Blockade, die wir da sehen.
Ist das wirklich so? Also ich beobachte das mit Interesse, wenn ich die Spitzen dieser Koalition sehe. Ich glaube, die sind sich sehr viel einiger über das, was eigentlich gemacht werden müsste. Und wenn die sozusagen hinter den Kulissen miteinander reden, sind sie sich vielleicht auch einiger. Aber sie lassen immer diese, ich sag jetzt mal, die Lobbyisten in den eigenen Fraktionen freilaufen. Das wundert mich tatsächlich sehr, weil, also wir haben, wenn man jetzt mal die Rentenfrage anschaut, warum muss der Kanzler bei den Bankern etwas, was seit 25 Jahren so ist, nämlich dass die gesetzliche Rente nicht für die Lebensstandardsicherung ausreicht, warum muss er das so akzentuieren, dass man darüber stolpern kann? Ich bin auch gestolpert. Warum muss jeder Sozialdemokrat, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, sich jetzt darüber aufregen, obwohl das etwas ist, was im Koalitionsvertrag im Grunde drin steht? Also das muss doch alles nicht sein. Und ich verstehe da nicht. Und ich habe den Eindruck, dass die das eigentlich besser könnten. Und bei dieser Gesundheitsreform genauso. Ich habe den Eindruck, dass eigentlich die nur noch beleidigt sind bei der Sozialdemokratie, weil die Ministerin nicht vorher alles mit ihnen besprochen hat. Aber das, was da inhaltlich drinsteht, ist doch weitgehend konsensfähig in dieser Koalition.
Aber es wird ja nicht umgesetzt. Das heißt also, eigentlich hat man ja das Gefühl, es geht nicht so richtig vorwärts und rückwärts. Es ist die Frage, wie viel Angst haben Lars Klingbeil und Friedrich Merz vor der Zukunft? Also auf dem Heldenfriedhof der Reformer liegt Gerhard Schröder. Mhm. Um ein Haar auch Angela Merkel, das wäre nämlich beinahe ins Auge gegangen in 2005. Muss man als Politik, irgendwann mal als Politiker oder Politikerin auch sagen, dann opfere ich mich eben für eine Art Altruismus, weil auf die Gefahr hin, dass ich bei der nächsten Wahl im politischen Jenseits lande.
Naja, ehrlich gesagt, es ist doch die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also ob ich jetzt als Friedrich Merz und Lars Klingbeil ein Reformprogramm mache und damit nach Hause geschickt werde oder ob ich keins mache und trotzdem nach Hause geschickt werde, dann würde ich sagen, sterbe ich lieber in Schönheit und als Held, als dass ich mich davonjagen lasse, weil ich nichts gemacht habe.
Aber es ist auch eine traurige Sicht unserer Demokratie, wenn wir suggerieren, die Politik kann den Menschen nicht mit Wahrheit begegnen und sagen, so ist die Situation, wir müssen diese Reform machen, damit es wieder besser wird. Und das suggeriert es ja, die Politik kann nicht das Richtige tun, weil die Wählerinnen und Wähler es nicht verstehen. Und das finde ich eine gewisse Arroganz.
Ich glaube, es ist ehrlich gesagt noch ein bisschen schlimmer, Herr Fratscher. Es geht ja gar nicht darum, dass man für seine Reformen wirbt und sagt, wir müssen das jetzt machen und wenn wir da durch sind, wird es besser. Sondern man lässt ja auch noch zu, dass all diese Themen auf einmal zu so Polarisierungsmaschinen werden. Mhm. Also die Rente, die Gesundheit, der Strom, der Tankrabatt, all das wird eben aus diesem Sachthemenfeld rutscht raus und wird eben zu Polarisierungsthemen, die dann am Ende eben im Grunde halt Kompromisse oder sachliche Lösungen gar nicht mehr zulassen.
Ich finde auch das Werben für die eigenen Positionen bei der Bevölkerung findet zu wenig statt. Also für mich ist das, ich habe diese Heizungsdebatte immer noch im Kopf. Ja. Und ich habe meinen Bekannten bei den Grünen...
Welche jetzt? Die von Habeck? Die von Habeck.
Ich habe meinen Bekannten bei den Grünen immer gesagt, warum um Himmels Willen sehe ich von euch niemand auf einem Marktplatz in Anklam oder in Ulm oder sonst wo stehen und für diese Positionen einstehen, die ihr doch da verkündet habt. Das kann doch überhaupt nicht wahr sein, was ihr da gerade macht. Und jetzt ist es genauso wieder. Wenn man sagt, man hat ein Reformprogramm, dann ist das natürlich, heißt das all out. Das heißt, die Sozialdemokraten und die Christdemokraten müssen auf den Marktplätzen dieser Republik stehen und sagen, wir haben dieses Problem, wir haben eine Reformagenda, wir haben verkündet, dass wir eine Reformagenda haben und dass wir da schnell sein wollen. Und wir stehen jetzt diesen ganzen Herbst auf diesen Marktplätzen und diskutieren mit euch, warum 1, 2, 3 oder 7 sein muss.
Ja, aber das Problem ist doch, dass dann sie in die Situation reinkommen, dass zum Beispiel die SPD Dinge vertreten muss, die sozusagen eigentlich programmatisch nicht vorgesehen sind und die auch sozusagen der eigenen Wählerschaft und den Parteimitgliedern zuwider sind. Also das ist doch auch eine Form von... Also es ist, sagen wir mal, sehr schwierig. Ne? Man muss sozusagen Dinge vertreten, die man eigentlich nicht gut findet. Das ist das Grunddilemma dieser Koalition.
Aber das ist genau der Punkt. Also ja, Ehrlichkeit, ja, bessere Kommunikation, aber die Parteien müssen auch mit ihren Tabus brechen. Mhm. Wenn man in einer solchen Situation ist, kann man sich nicht als SPD hinstellen und sagen, wir machen keine Rentenreform, ganz im Gegenteil. Wir haben einen Rückschritt gemacht im Dezember mit der Rentengarantie, wo man gesagt hat, wir machen jetzt einmal noch eine stärkere Umverteilung von jung zu alt. Und da muss man verstehen als Partei, dass in einer solchen Situation man wirklich für die Bevölkerung, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft als Ganzes denken muss und nicht Klientelpolitik machen muss. Und das ist die Problematik, die ich im Augenblick sehe. Man ist mit den roten Linien so festgefahren, dass gar keine Reformen mehr möglich sind. Wenn man diese roten Linien von allen drei Parteien, da ist ja auch noch die CSU dabei, darf man auch nicht vergessen, spielt, glaube ich, eine viel wichtigere Rolle, als wir das so in der Öffentlichkeit häufig sehen. Und das ist das Dilemma, dass diese drei Parteien letztlich nicht gewillt sind, Tabus aufzugeben, sich aufeinander zuzubewegen und gemeinsame Reformen zu setzen.
Aber ist das Problem eigentlich nicht nur, dass man den Parteien Untätigkeit und Risikoscheu vorwerfen kann? Wir haben es ja jetzt gerade auch versucht zu erklären, dass es eigentlich noch fast viel schlimmer ist. Damit sind wir bei der Abteilung Öl ins Feuer gießen oder das Wasser nicht halten können. Also der Bundeskanzler war ja schon mit der Basisrente. Dann die Äußerung von Katharina Reiche über Lars Klingbeil vor 2 Wochen. Die Äußerung von Bärbel Baas über Bullshit und so weiter. Das heißt, dass man eigentlich emotional ständig Ärger verursacht, wo man doch eigentlich an der Sache sein müsste, sachlich diskutieren muss, vor allem den Koalitionsvertrag umsetzen. Das heißt also, die Politiker stellen sich ständig selbst ein Bein.
Naja, das meinte ich eben mit der Polarisierung, nicht? Die lassen eben zu und betreiben es eben auch selber, dass Themen, die wirklich anspruchsvoll sind und wo man kleinteilige und vernünftige Verhandlungen um Kompromisse braucht, dass diese Themen in diese polarisierten Debatten rutschen, dass da die Temperatur steigt, dass es immer emotionaler wird, dass man sich gegenseitig beschimpft und dann kommt man nicht mehr raus. Also ich meine, die verhalten sich im Moment so, wie die FDP und die Grünen, also wie Christian Lindner und Robert Habeck, obwohl die SPD ja in der letzten Koalition schon gezeigt hat, dass sie ideologisch gar nicht festgelegt ist, dass sie sich auf diesem Mittelplatz eigentlich ganz wohl gefühlt hat. Und die CDU ist da ideologisch auch nicht festgelegt. Es könnte gehen. Und im Moment geht es eben nicht, weil man den schnellen Satz oder die unbedachte Redewendung oder dieses zutrauliche, ich bin bei den Banken und sag mal was den Banken gefällt, weil man das einfach nicht lassen kann.
Ja, und weil man eben in dieser Konstellation auch immer sozusagen zu diesen Kurzfristmaßnahmen greift, wie dem Tankrabatt. Man denkt nicht in die, also man könnte sich ja mal überlegen, das kostet, glaube ich, 1,3 Milliarden. Die könnte man ja zum Beispiel in Forschungsförderung oder in
dass man in einer akuten Energiekrise nicht sagen kann, wir machen jetzt Forschungsförderung, das kann ich gut verstehen.
Nein, aber man könnte eben dieses Geld anders verwenden. Man könnte auch kommunizieren, dass das eigentlich nichts bringt. Aber für zwei Monate so viel Geld und dann da profitieren ja auch wohlhabende Leute von.
Aber was man hätte machen können, finde ich, wäre jetzt zu sagen, wir steigen jetzt ein in eine Energiepolitik, die viel, viel stärker nach sozialen Kriterien sortiert als bisher. Wir müssen nicht mehr Herrn Fratscher, Herrn Tenhagen, Ihnen und mir das Elektroauto bezahlen oder bezuschussen. Aber wir müssen es vielleicht für jemanden bezuschussen, der wenig verdient und auf dem Land wohnt. Wir müssen nicht die PV-Anlage oder die Wallbox für wohlsituierte Vorstadtbewohner bezahlen, aber wir müssen sie vielleicht bezahlen für Leute, die es nicht können. Und wenn Herr Tenhagen zu Recht ja sagt, die Leute gehen jetzt und wollen gerne und sie wollen jetzt in Erneuerbare investieren, dann wäre eben der vernünftige Weg gewesen zu sagen, dann gucken wir doch jetzt mal, wer kann es aus eigener Kraft, der soll es machen. Genau. Und diejenigen, die es eben nicht aus eigener Kraft kann, der helfen.
Das sind eben langfristige, langfristig wirksame Maßnahmen, aber das passiert eben nicht, weil man diesen, man hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, einen gewissen Druck und dem will man sofort nachkommen. Das ist sozusagen, man hält das nicht aus, zu sagen, nee, Leute, wir machen es nicht. Das ist,
es kommt noch was hinzu. Man nimmt auch die eigenen Instrumente noch gar nicht wahr. Also diese letzte Regierung, eine der Dinge, die sie auf die Reihe gekriegt hat, dieser Direktauszahlungsmechanismus. Tatsächlich wäre diese Republik in der Lage, für jeden Bürger, weil jeder eine Steuernummer hat, das drei Tage alte Kind hat eine Steuernummer und da muss immer ein Konto mit verbunden sein. Man wäre in der Lage, systematisch sowas auch so eine soziale Auszahlung zu machen entlang der Linie.
Klimageld zum Beispiel.
Hat man fürs Klimageld geplant, hätte man jetzt auch bei dem Sprit machen können und man hätte auch zeigen können, dass die Digitalisierung vorangekommen ist. Wir haben sogar einen Digitalisierungsminister, von dem habe ich in dem ganzen Zusammenhang wieder nichts gehört. Ich sitze dann immer da und denke, da ist der Ball auf dem Elfmeterpunkt, ich muss irgendwas tun, sozial für die Leute, ich habe ein neues Instrument, was ich zur Verfügung habe, verflixt dann mal, warum macht ihr den Ball nicht rein?
Ja, aber das Timing ist ja auch jetzt nicht so wahnsinnig intelligent, was den Tankrabatt angeht. Also zwei Monate, 1. Mai bis 1. Juli, möglicherweise die Benzinpreise noch hoch, wenn man den Tankrabatt zurücknimmt, da beginnt die Hauptreisezeit und kurz danach der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Also besser kann man es ja gar nicht hinkriegen, als Regierung den politischen Gegner auch noch Vorteile zu verschaffen. Denkt man da nicht drüber nach oder ist der Druck wirklich so groß, dass er sagt, irgendwie in zwei Monaten wird uns was anderes einfallen?
Das ist, was ich am Anfang gesagt habe, das ist das Prinzip Hoffnung. Die Hoffnung, in den nächsten zwei Monaten wird der Krieg vorbei sein, die Preise werden wieder sinken und man kann den Tankrabatt auslaufen lassen. Ich wage die Prognose, wenn die Spritpreise bis Anfang Juli nicht gesunken sind, dann wird man diesen Tankrabatt verlängern, wie das ja auch schon viele gefordert haben. Und das ist eben das, was ich als fehlende Glaubwürdigkeit sehe. Die Menschen blicken doch dadurch und realisieren, wieso dieser Tankrabatt und nicht andere Sachen. Und die Menschen realisieren auch, dass dieser Tankrabatt eine große soziale Unwucht hat. Wir haben ja nicht nur steigende Spritpreise, wir haben auch steigende Lebensmittelpreise. Und gerade Menschen, die es eben nicht können, die arm sind, die wirklich jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Autofahren, ja, es müssen manche, auf dem Land wohnen, gar keine Frage, aber Lebensmittel braucht jeder. Und da zu sagen, wir sparen weniger beim Autofahren, und Sie hätten das am Anfang gesagt, es muss uns bewusst sein, wir müssen Energie einsparen. Wenn wir beim Autofahren weniger sparen, müssen andere mehr sparen. Und das heißt mit höheren Preisen. Und deshalb verstehe ich, dass viele Menschen frustriert sind und sagen, ich habe davon nichts. Es ist eben eine soziale Unwucht in den Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt beschlossen hat. Und es ist ökonomisch nicht besonders klug, das haben wir auch besprochen. Und deshalb zu Recht die Kritik an diesen beiden Maßnahmen.
Wenn man sich jetzt mal den Zeitplan, den Ablauf von Reformvorhaben ansieht, ist es wirklich so klug, sich als strategisches Framing zu sagen, also das Zeitfenster ist jetzt nur auf bis Herbst, weil dann sind wieder Wahlen und da muss dann alles durchgegangen sein, durch Bundestag, Bundesrat und der Bundespräsident muss es unterschrieben haben. Wäre es nicht klüger zu sagen, wir müssen einfach auch über diese Wahlen hinausdenken, gerade bei manchen Reformvorhaben, die ja davon leben, dass nicht unglaublich viel Geschwindigkeit drin ist, sondern viel Gründlichkeit?
Also natürlich könnte man das machen. Und wenn man eine Glaubwürdigkeits-, also wenn man für sich selber persönlich als oder auch als Partei Glaubwürdigkeitspunkte gesammelt hat, kann man auch diese Reformen weiter durchdeklinieren. Es wird nur nicht einfacher. Das wissen auch alle Beteiligten. Es wird nicht einfacher, wenn man in die Nähe der nächsten Wahl kommt. Wenn man Hero ist, wie wir das eben schon mal besprochen haben, dann kann einem als Hero das eigentlich einigermaßen egal sein. Dann sagt man, ich ziehe das jetzt hier durch, solange ich die entsprechenden Mehrheiten habe. Und dann machen wir da weiter. Und wenn man das jetzt anschaut, ist die Reihenfolge, erstmal Gesundheitsreform und dann Rentenreform zu machen, die ist ja nicht verkehrt. Also wo der Druck am stärksten ist, wo der finanzielle Druck für den normalen Haushalt am stärksten ist, ist in der Gesundheitsreform. Also da kann man sich die Sachen anschauen, was die Leute mehr haben zahlen müssen in den vergangenen 1-2 Jahren und was sie in den nächsten 2 Jahren mehr zahlen müssen, wenn das mit dieser Reform nicht funktioniert.
Gilt aber für die Pflegeversicherung vielleicht nicht für so viele Menschen, aber das ist ja auch noch so ein heißes Eisen.
Die gehört ja dazu. Also das sind ja die gleichen Akteure. Das muss man jetzt schnell unter Dach und Fach bringen. Die Rente, da hat man ja im Grunde einen Rahmen. Also ich bin gespannt auf diese Rentenreform, aber eigentlich ist der Rahmen so abgesteckt, wenn man nicht sich im Dezember schon mal festgelegt hätte, wäre es relativ einfach, das Ding auch nach Hause zu fahren. Bei der privaten Altersvorsorge hat man auch einen Rahmen abgesteckt. Sind wir nicht ganz zufrieden mit bei Finanztipp, haben wir ja ziemlich viel Kampagne gemacht, wegen der Kosten. Aber ansonsten ist das ja auch keine blöde Idee. Wenn man dann noch bei der Betriebsrente ein bisschen vorankäme, dann wäre das jetzt nicht so, dass das völlig aussichtslos ist.
Ja, ich will ein bisschen widersprechen. Ich glaube, okay. Bei der Rentenreform brauchen wir, glaube ich, schon eine ganz große Reform. Wir werden in den nächsten 5 Jahren 5 Millionen Babyboomer netto haben, die mehr in Rente gehen, als junge Menschen nachkommen. Die Kosten für die gesetzliche Rente, die werden explodieren. Und wir müssen eben auch die unbequemen Wahrheiten ansprechen. Renteneintrittsalter, müssen Menschen länger arbeiten. Das ist eine wichtige Stellschraube, die wir brauchen. Und gleichzeitig müssen wir auch realisieren, das Thema Altersarmut wird in den kommenden 10 Jahren massiv zunehmen. Also die Politik muss auch gucken, dass sie eben die soziale Absicherung gewährleistet, dass eben dort ein kluger Ausgleich stattfindet. Also ich glaube, diese Reformen sind extrem schwer. Und je länger man wartet, desto schwieriger.
Aber Sie kriegen die, also ich bin ja Boomer. Ich bin sozusagen in diesen 5 Jahren betroffen. Ich werde dann irgendwann offiziell Rentner sein. Ich werde natürlich irgendwie weiterarbeiten, aber nicht, und da hat man ja jetzt was versucht mit diesen 2000 Euro. Fragen Sie mal irgendeinen, also die Leute, die ich frage, die ihren Arbeitgeber gefragt haben, ob der das macht, haben mir alle gesagt, nein.
Ja,
macht kein Arbeitgeber. Das heißt, es ist eine Pille-Palle-Maßnahme. Die Frage, wie das mit den Frauen ist, mit der Frauenerwerbstätigkeit. Wir haben im Augenblick, Frauen arbeiten, kriegen 16% weniger Stundenlohn im Schnitt, arbeiten 18% weniger Stunden im Schnitt und 9% weniger Erwerbsbeteiligung haben sie. Das führt zu 37% weniger Rente im Schnitt. Wo die Altersarmut demnächst sein wird, wissen wir bei den Zahlen. Kriegen wir die Frauen in die Erwerbsarbeit rein? Wie ist das mit den Kindertagesstätten, mit den Plätzen, die da mal versprochen waren?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde dann noch hinzufügen wollen, das Thema Migration. Ne?
Ja.
Wir brauchen natürlich eine sehr hohe Zahl von Zuwanderern und wir brauchen auch eine Einwanderungspolitik, die diesen Namen verdient, die also sozusagen auf den Arbeitsmarkt, vom Arbeitsmarkt her gesteuert wird. Da ist noch da gibt es jetzt schon sozusagen so Ansätze, dass Leute im Ausland ausgebildet werden und dann nach Deutschland kommen. Aber das muss, glaube ich, sehr stark intensiviert werden, weil das ja auch sozusagen für die Rentenbeiträge eine ganz wichtige Stellschraube ist.
Da steht im Koalitionsvertrag eine Einwanderungsagentur drin zur beschleunigten Einwanderung. Haben Sie von der in den letzten 6 Monaten was gehört?
Also, im Koalitionsvertrag steht viel auch über Reformen, über Einwanderungsagenturen. Der fehlende Mut zu Reformen, ist das auch die Angst vor der AfD?
Ja, klar. Das ist die Angst davor, dass wenn man etwas tut, was politisch nicht opportun ist oder was keine Mehrheit findet in der Bevölkerung, dass man dann eben sozusagen mit dieser Repräsentationsdiskussion konfrontiert ist. Also die Elite in Berlin regiert hier rum und versteht nicht, was das Volk will. Und das Volk will was ganz anderes als das, was die da tun. Das ist die große Bedrohung aller demokratischen Gesellschaften in Europa und darüber hinaus, dass es eben einen Populismus gibt, der ganz offensichtlich sehr mächtig ist, der funktioniert und der eben auch solche Reformdebatten instrumentalisiert und instrumentalisieren kann. Aber es heißt ja nicht, dass man dem wehrlos ausgeliefert ist. Und es heißt eben auch nicht, dass man belohnt wird, wenn man das unterlässt, was man tun muss. Im Gegenteil, wenn man nichts tut, wird man schärfer abgestraft, als wenn man etwas tut. Und wenn man etwas tut, wovon man überzeugt ist und dafür wirbt und dafür sorgt, dass man das auch erklärt, dass man darüber spricht und dass man dafür auch Mehrheiten mobilisieren kann, dann kann das auch gelingen. Gerd Schröder hat mit der Agenda 2010 verloren. Aber Matthias Platzeck damals, brandenburgischer Ministerpräsident, ist mit der Agenda 2010 über die Marktplätze getingelt. Und der hat damals die Landtagswahl gewonnen. Also es ist nicht Gott gegeben, dass man Wahlen verliert, weil man reformiert.
Nee, das ist völlig richtig. Aber man hat eigentlich vom Timing her einen Riesenfehler gemacht. Die neue Regierung hätte eigentlich sofort loslegen müssen. Je länger das sie sozusagen vor sich her schiebt, desto schwieriger wird es. Vor allem aus wahltaktischen Gründen, aber auch aus anderen Gründen. Das ist, im Grunde genommen ist dieses Zeitfenster, ja, würde ich sagen, fast schon zu. Ne?
Es gibt ja noch eine andere Art von Wutbürgerinnen und Wutbürger, nämlich die Spitzenvertreter der Wirtschaftsverbände, die kein Podium auslassen, um über die Politik herzuziehen, was die alles falsch macht. Was kann die Wirtschaft eigentlich tun in dieser Situation? Oder ist man da nur von politischen Maßnahmen abhängig?
Ich habe... Bitte.
Also, ich mache mir um die Wirtschaft eigentlich nicht so extreme Sorgen, weil die ist ja sozusagen eng am Markt angebunden und die reagiert auch darauf. Und wenn die Reaktion auch manchmal ist, wir verlagern Arbeitsplätze ins Ausland, das wird oft so als die Totalkatastrophe gesehen. Das ist ja aber oft eine Maßnahme auch, um Arbeitsplätze im Inland wieder abzusichern und um sozusagen das Unternehmen insgesamt zu stabilisieren. Also da passiert, glaube ich, schon einiges. Aber es ist eben sozusagen der Rahmen, der von der Politik kommt und die strukturellen Langzeitprobleme, die man jetzt wirklich ewig vor sich hergeschoben hat, das Thema Arbeitskosten. Ich meine, in dem neuen Vorschlag zur Gesundheitsreform ist ja diese Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt natürlich auch wieder zusätzliche Kosten für Unternehmen. Vor allem Unternehmen, die hochqualifizierte Leute beschäftigen, die relativ viel verdienen, die werden halt teurer. Ob das so eine kluge Maßnahme ist, weiß ich nicht. Aber die Unternehmen können sich da, wenn das denn kommt, können sich dagegen nicht wehren. Aber wir wissen, alles müssten eigentlich, diese Kosten müssten eigentlich runter.
Also ich habe die letzten 15 Jahre mit nicht so viel Freude auf das geguckt, was deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer gemacht haben. 2010 gab es diese wunderbare Ankündigung, wir haben 2020 eine Million E-Autos verkauft, der Kanzlerin. Dann hat die Kanzlerin damals 2017 das Versprechen kassiert, weil sie gesagt hat, die deutschen Hersteller machen es nicht, dafür machen es die Chinesen. Das ist grauenhaft. Wenn man sich Solar anschaut, was die deutsche Politik an der Stelle gemacht hat, Halbierung der Zahl der Arbeitskräfte in dem Bereich, die entsprechenden Unternehmen sozusagen nicht mehr subventionieren an der Stelle, wo sie es noch gebraucht hätten und stattdessen den Markt den Chinesen überlassen, das ist einigermaßen grauenhaft, wenn ich da drauf gucke.
Ja, meine,
und,
der Effekt.
Wenn man jetzt über Arbeitsmarkt redet und über die Frage, die Leute sollen länger arbeiten als 65, die Unternehmen, die jetzt hingehen und sagen...
67, Herr Tenhang, immer noch 67.
Ja, 67, aber die Leute sollen länger arbeiten als 67. Die Zahl der Unternehmen, die 68-Jährigen sozusagen umwerben im Augenblick, die entgeht mir als Journalist. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu... ich suche da wahrscheinlich nicht genug. Ich sehe die jedenfalls nicht. Und ich empfinde das im Augenblick als diese Unternehmen als nicht so richtig hilfreich. Und ehrlich gesagt, ich empfinde auch, dass die sich bei den Diskussionen wenig in der Öffentlichkeit stellen. Das ist etwas, was mich
aber seit 2005 begeistert. Ich mag gar nicht laut widersprechen. Ja. Nur wenn man sich die, wenn man sich die Investitionsquoten anguckt von Unternehmen in Deutschland, gerade von Industrieunternehmen, dann ist es so, dass die negativ sind. Also die Unternehmen fahren ihre Anlagen auf Verschleiß und die wachsen, wachsen im Ausland. Und unabhängig davon, ob man die Tonalität der Klage gut findet, ob man es richtig findet, dass da immer wieder vom freien Fall die Rede ist und so. Aber unabhängig davon haben die Unternehmen in Deutschland massive Probleme, die zum Teil und zum größeren Teil politisch verursacht sind. Und darüber muss man doch reden können und das muss man doch auch sagen dürfen. Und da darf man doch da nicht hier hinsitzen und sagen, och, ganz grauenhaft, was die da alle die letzten 10 Jahre gemacht haben. Das ist nicht grauenhaft. Wir haben seit 2019 kein Wachstum und wir erleben gerade, was es bedeutet, wenn man kein Wachstum hat. Und Wachstum werden wir nur dann bekommen, es sei denn, wir sagen, der Staat soll eben einfach weiter Beschäftigung aufbauen. Das ist uns egal, woher das Geld kommt. Wachstum werden wir nur dann bekommen, wenn Unternehmen in Deutschland wieder investieren, wenn sie Arbeitsplätze schaffen und wenn sie Arbeitsplätze sichern.
Ich habe sehr konkret
haben von der Industrie gesprochen.
Entschuldigung, aber ich spreche von der Autoindustrie, die unsere Exportindustrie schlechthin ist und die im Augenblick dabei ist, wie wir alle beobachten, nicht nur diesen Nimbus zu verlieren, sondern auch diese Rolle für unsere Volkswirtschaft zu verlieren. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, das läge daran, dass die Energiekosten in dieser Republik zu hoch sind, dass die bei VW Schwierigkeiten haben und dass die bei Porsche Schwierigkeiten haben, dann hätte ich das gerne noch mal weiter durchargumentiert.
Also das finde ich falsch. Also ich gebe Ihnen zum Teil recht, dass sozusagen VW ja lange zum Beispiel keinen Kleinwagen angeboten hat, der mit Strom fährt. Auf einer Seite kann man den Unternehmen nicht zum Vorwurf machen, dass eben die viele Menschen lieber einen Verbrenner fahren. Also es ist auch so eine Nachfragesituation. Es hat sich aber im Bereich der erneuerbaren Energien unheimlich viel getan. Also wenn Sie mal gucken, 1990 hatten wir 4% bei der Stromerzeugung, 4% erneuerbar. Das war ein bisschen Wasser, ja. Wir haben heute über 50%. Also da ist enorm viel passiert. Wir haben auch, wenn Sie durch die Straßen gehen, sehen Sie überall Solarpanel. Da hat sich sehr viel getan. Teile, natürlich sind viele Panels made in China. Das ist, da haben Sie auch
Prozent, recht. Dafür sind Sie jetzt bezahlbar.
Herr Fatscher, welche Verpflichtung hat die Wirtschaft in dieser Frage?
Ich glaube, wir haben ja heute Abend sehr viel die Politik kritisiert, zu Recht. Und diesen Reformstau haben wir nicht erst seit einem Jahr, sondern wahrscheinlich seit 20 Jahren. Mhm. Das betrifft auch die Ampel, das betrifft auch Schwarz-Rot unter Angela Merkel. Also das ist jetzt nicht etwas, was in den letzten Jahren eingetreten ist. Wir leben in einer Marktwirtschaft und meine Sorge ist, dass wir es uns häufig zu einfach machen, indem wir mit dem Finger auf die Politik zeigen und sagen, die müssen es richten. Und so funktioniert keine Marktwirtschaft. Und ich glaube, der Punkt, da ist, glaube ich, kein Dissens. Die Automobilbranche hat in den letzten 10 Jahren riesige Fehler gemacht. Dieselskandal, zu hohe Abhängigkeit von China, verschlafene Transformation Richtung E-Mobilität. Und für Unternehmen, für Unternehmensverbände sich hinzustellen, auch mit Ehrlichkeit zu sagen, wir haben Fehler gemacht. Wir müssen uns auch ändern. Ich glaube, das ist genauso notwendig wie Reformen bei der Politik. Weil wenn wir darauf warten, dass die Politik alles für uns richtet, das kann nicht funktionieren in einer Marktwirtschaft. Und da müssen alle Akteure, übrigens auch die Zivilgesellschaft, auch wir in der Wissenschaft, Verantwortung übernehmen, sagen, okay, wir alle müssen uns ändern, wir alle brauchen mehr Ehrlichkeit. Und das würde ich mir auch von der Industrie wünschen. Ich glaube, wir haben im Augenblick bei allen Schwächen, völlig d'accord, die Bundesregierung hat, eine zu hohe Erwartungshaltung, die eine Bundesregierung nicht erfüllen kann.
Würde wenigstens ein Anfang gelingen mit den Reformen, die jetzt dringend notwendig sind.
Aber wir halten noch jetzt erstmal fest, dass Herr Fratscher schon mal gesagt hat, der Staat kann nicht alles richten. Das nehmen wir doch gerne zu Protokoll. Aber natürlich, es muss ein Anfang gemacht werden und der muss jetzt in den nächsten 3 Monaten gemacht werden. Sonst wird es nichts mehr.
Die Frage war ja, wird das gelingen?
Ja, klar.
Sind Sie da hoffnungsfroh genug?
Ach, was heißt hoffnungsfroh genug? Also man weiß doch, Reformen passieren, wenn es ein Momentum gibt, wenn es ein Programm gibt und wenn es eine Person gibt, die das macht. Ja, und das Momentum ist da, die Person muss Lars Klingbeil und Friedrich Merz heißen. Und das Programm ist ja auch geschrieben, also das ist ja auch da, also müssen die jetzt.
Die Durchsetzbarkeit von grundsätzlichen Reformen steigt natürlich sozusagen mit dem Problemdruck. Und das heißt, wenn man eine große Krise hat, ist es einfacher, was zu verändern. Aber das haben wir momentan nicht. Wir haben also noch... Also mein neues Buch hat ja den Titel Trügerischer Wohlstand. Das ist ja sozusagen, viele Leute glauben noch, eigentlich können wir es so lassen, wie es ist. Das ist so ein bisschen auch das Problem, dass die Politik eigentlich da sozusagen das erklären müsste und dass eben auch die Bevölkerung so eine Bereitschaft erkennt. Das ist aber wirklich ein schwieriges
Thema. Ich muss an der Stelle die Diskussion jetzt erstmal sein lassen, aber... Das ist ja jetzt auch ein laufender Prozess. Ich bedanke mich bei Ursula Weidenfeld, bei Hartmut Berghoff, Marcel Fratscher und bei Hermann Josef Tenhagen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde: Iran, Ukraine, Trump, Europa,
ringt um mehr Sicherheit. Morgen treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf Zypern. Und darum wird es unter anderem um dieses Thema gehen. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Aydoğan Makaşi, darin unter anderem die heute vorgestellte Militärstrategie der Bundeswehr, vorgestellt durch den Verteidigungsminister Boris Pistorius. Bleiben Sie bei uns.